On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die NFL macht Halt in München, Pellegrino Matarazzo ist nicht mehr Trainer bei der TSG Hoffenheim und Mark Cavendish verlässt den Radsport. Das alles und noch viel mehr in Folge 250 von On The Pitch, der Sportpodcast. Ich wiederhole, 250. Nach einer Woche Abstinenz melden wir uns zurück im Alltagsgeschäft und ja, Helau David kann man glaube ich heute sagen am 11.11.
Helau und herzlich willkommen ja zu dieser 250. Folge. Helau Benny und Helau auch an euch da draußen. Ja, es sind wieder einmal dieses Mal 2 Wochen vergangen, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, den letzten Sportwochenrückblick bei @onthepitch_pod. Benny, das gab es in den letzten, es sind ja bald 4 Jahren, wirklich nicht allzu oft, aber ja, wir kriegen es leider zeitlich nicht unter, haben es ja letzte Woche nicht unterbekommen und schaffen es heute auch nicht specialmäßig irgendwie was Großes auf die Beine zu stellen, freuen uns aber natürlich dennoch, euch heute die News der vergangenen 2 Wochen zu präsentieren. Es ist viel Kleinigkeitenkram passiert, deswegen glauben wir, dass wir jetzt nicht 3 Stunden sprechen werden heute. Ist ganz cool. Also kurz der News-Überblick. Kurz News hat nur einen Punkt heute. Radsport, Wintersport, Turnen, Motorsport und Schwimmen. In dem ersten Take danach werden wir sprechen über Handball, Eishockey, Basketball, NFL. Unter anderem sind da Länderspielpausen, von daher ist auch da ein bisschen Flaute, aber trotzdem was zu besprechen. Dann Darts, Snooker, Leichtathletik, Tischtennis und Tennis. Da vor allem die News, dass wir inzwischen 6 Deutsche bei der Darts-WM mit dabei haben. Darüber werden wir sprechen. Und im Fußball natürlich ja, Trainerentlassungen in der Bundesliga, Europapokal, DFB-Pokal und bei Schalke und Arminia können wir sogar 3 Punkte am Wochenende verzeichnen. Da wird also auch drüber zu sprechen sein. Genau, und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit einem Kurznews-Punkt, der, finde ich, on the pitch typisch auch in dieser 250. Folge mal in eine Sportart einführt, über die sonst leider nicht so viel gesprochen wird. Ich erinnere mich, einmal haben wir darüber gesprochen, als in Mannheim ein Faustballturnier ausgetragen worden ist und wir uns beide drüber echauffiert haben, was für eine bescheuerte Sportart das eigentlich ist, weil es kommt ja gar kein Spielfluss zustande. Bitteschön.
Ganz richtig, aber so viel sei vielleicht gesagt, die deutschen Frauen sind in dieser Sportart sehr, sehr erfolgreich. Auch ein Grund, um da vielleicht jetzt mal drauf zu schauen, denn es stand ja die Weltmeisterschaft im argentinischen Monte Carlo an und Deutschland hat es wieder bei den Damen ins Finale geschafft. Zum 5. Mal in Folge übrigens hätte man sich jetzt den 5. Titel in Folge holen können in Serie. Ja, dem haben aber die Brasilianerinnen einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht, Entschuldigung, 0-4, so deutlich war das Finale gegen die Brasilianerinnen, das war eine klare Überraschung, die Deutschen waren wieder klarer Favorit, aber ja, am Ende 0-4 geht das Finale verloren und somit hatten wir jetzt auch mal wieder den Faustball in unserer Folge.
Genauso sieht's aus. Die Highlights vom Finale könnt ihr euch unter anderem bei sportschau.de anschauen. Genau, dann kommen wir zum ersten großen Themenblock und zwar zum Radsport. Wir nehmen Abschied quasi von 2 Großen, die ihre Karriere beendet haben, international gefeierte Radsportstars, die sich nun verabschiedet haben. Der eine ist Mark Cavendish bei einem sportlich unbedeuteten Rennen am Wochenende in Singapur durch eine Gasse von rotierenden Fahrrädern, die so senkrecht hingestellt worden sind, gerollt und dieses Rennen beendet, der 1985 auf der Isle of Man, die ja auch für hohe Geschwindigkeiten bekannt ist. Die Motorsportfans von euch werden wissen, was gemeint ist. Ja, was soll man sagen? 165 Siege generell, 35 Erfolge bei der Tour de France, Etappensiege, alleiniger Rekordhalter. Darüber hinaus natürlich noch viele weitere Grand Tour Etappensiege, ein Tagesrennen hat nun am Sonntag seine Karriere beendet. Mark Cavendish, von dem wir ja gehofft haben, dass er vielleicht nächstes Jahr dann doch nochmal aufs Rad steigt, um die 36 anzugreifen. Aber Benny, es war ja in gewisser Weise schon abzusehen, hat sich ja seit Monaten mit dieser Entscheidung schon ja, rumgedrückt, kann man sagen.
Genau, es ist jetzt, glaube ich, in diesem Moment keine große Überraschung, dass er jetzt tatsächlich den Rückzug nicht nur ankündigt, sondern auch umsetzt. Ja, aber hier können wir, glaube ich, durchaus von einem Sportler reden, der durchaus auch bis zum Ende der Karriere Erfolge feiern konnte. Also wir reden ja jährlich von Etappensiegen. Auch in diesem Jahr sind ihm ja wieder Etappensiege bei der Tour de France gelungen. Einer dieses Jahr sogar nur, genau. Also bis ins hohe Alter tatsächlich, also ins hohe Profisportalter, ja, immer für Erfolge gut gewesen und bis zum Ende auch für Etappensiege. Sehr, sehr erfreulich und ja, ich glaube, so will man auch seine Karriere beenden, oder?
Ja, absolut. Außerdem können wir noch sagen, dass jetzt, das ist schon in der vorvergangenen Woche gewesen, auch Rigoberto Urán ja seinen Karriereabschied gefeiert hat, der dieses Jahr bei der Vuelta noch einmal am Start war, unter anderem dort leider zu Sturz kam und die Rundfahrt nicht beenden konnte, hat unter anderem ja 2012 olympisches Silber gewonnen, auch ja natürlich bei den Grand Tours aufgetrumpft, eine Tour-Etappe gewonnen, eine Vuelta-Etappe gewonnen, also auch Rigoberto Urán aus Kolumbien hat sich aus dem Radsport-Zirkus verabschiedet und möchte jetzt, so hat zumindest die Sportschau letzten Monat berichtet, Profifußballer werden. Mal gucken, ob das auch so kommt. Für nächstes Jahr ist übrigens auch der Kalender bzw. die Route der Tour de France 2025 bekannt gegeben worden. Das erste Mal seit langer Zeit wieder ausschließlich in Frankreich. Start und Grand Départ, die ersten drei Etappen werden rund um Lille im Norden ausgetragen. Dann wird man sich eine große Runde durch die Bretagne gönnen. Dann gibt es sehr, sehr viele Transferetappen, ganz schnell auf dem Weg in Richtung Süden, Pyrenäen. Dann geht es in die Alpen. Unter anderem Courchevel, der Mont Ventoux wird zum Schluss der Etappe 16 befahren, vor den Alpen noch. Und dann ja, gibt es das Finale wieder in Paris, nachdem es ja dieses Jahr in Nizza aufgrund der Olympischen Spiele dort ausgetragen wurde. Nun also dann wieder mit dem klassischen Finish auf den Champs-Élysées im nächsten Jahr.
Ja, so ist es. Also spektakuläre Bilder auch dort nächstes Jahr am Ende. Und ja, ich glaube, so viel wäre es aktuell zum Radsport. Denn aktuelles gibt es ja jetzt nicht mehr groß zu verzeichnen. Die großen Rennen liegen hinter uns und wir widmen uns dementsprechend ja jetzt so langsam auch wieder den Sportarten, die passend zu unserer aktuellen Saison sind. Denn es geht ja in den Wintersport und ja, das ist eigentlich auch der Übergang direkt in den Wintersport. David, wir können uns an diesem Wochenende einerseits über die Slaloms in Levi freuen. Da geht es auf jeden Fall weiter und da werden wieder fleißig Elche verteilt. Sehr gut. Und zudem müssen wir aber leider auch über etwas nicht ganz so Positives sprechen, denn ja, es kam leider wieder zu einem unglücklichen Sturz, der sogar im Training bei einer Nachwuchsathletin zum Tod führte. Die 19-jährige Mathilde Lorenzi erlag ja im Schnalztal in Südtirol einem tödlichen Trainingssturz, ist dann im Krankenhaus später verstorben. Ihr Vater setzt sich da jetzt sehr ein, dass so etwas deutlich seltener passiert. Aber ja, es ist schockierend und diese Meldung, ich weiß nicht, wir sagen es so regelmäßig, aber wir berichten fast wöchentlich über Todesmeldungen, zwar nicht nur aus dem alpinen Sport, aber
jetzt das ist im Radsport wieder, diese Woche auch
genau, wieder. Genau, Radsport diese Woche nicht, wieder ja. Jemand, genau. Und hier handelt es sich sogar um eine Nachwuchsathletin, 19 Jahre alt. Die Karriere war noch nicht im Gange, also Wahnsinnsgeschichte.
Ja, ein ganz schlimmer Sturz. Wie gesagt, in Südtirol trainiert, dann hat sie die Kontrolle über die Ski verloren und ist mit dem Gesicht auf der Piste aufgeschlagen. Wurde dann mit dem Helikopter noch ins Tal befördert, aber sie ist ihren Verletzungen leider erlegen. Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig üble Nachricht. Ich versuche auch gerade die Nachricht aus dem Radsportzirkus noch mitzunehmen, weil wir darüber ja schon auch gesprochen haben. Wir haben ja den Fall Gino Mäder bei der Tour de Suisse gehabt. Wir sprechen im Radsport oft darüber, im Ski Alpin, Benny. Ehrlicherweise haben wir es jetzt lange nicht mehr gehabt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, diese Nachrichten hören nicht auf. Ich gucke gerade mal, genau, da im Radsport war es der 18 Jahre alte Nachwuchsfahrer Melk Deacon aus Belgien, der bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, der unter anderem viele Cross-Erfolge feiern konnte. Also dann, ja, Ruhe in Frieden an die beiden Nachwuchssportlerinnen und Sportler.
Ja, ganz genau, das auf jeden Fall. Und von einer negativen Meldung müssen wir leider auch weitergehen zu einer etwas nicht traurigen Meldung. In dem Fall können wir es natürlich nicht vergleichen, aber wir müssen nochmal über Klingenthal reden, weil dort sollte ja tatsächlich in diesem Winter ein Weltcup in der nordischen Kombination ausgetragen werden, nachdem ja Waldi Firme und Hakuba beide samt abgesagt wurden. Hätte das die Chance sein können für Klingenthal? Ja, und jetzt kommt eben raus, kurz vorm Winter heißt es dort jetzt auch, es fehlt an Geld. Die Bereitschaft aus Klingenthal wäre da gewesen. Da hätte man sich sehr gefreut, diesen Weltcup auch vor Ort austragen zu können. Aber ja, mal wieder ist es das liebe Geld.
Ja, das ist total ärgerlich, natürlich für die deutschen Wintersportfans, aber vor allem natürlich für die Sportart, die ja einen sehr, sehr schweren Stand hat. Natürlich die nordische Kombination mit einer sehr, sehr schwierigen, wenn nicht gar unmöglichen Zukunft. Jetzt bleibt im Endeffekt Schonach und Seefeld noch übrig als Januar-Wettbewerbe, weil eben Hakuba ja auch flach fällt und die Schanzen in Val di Fiemme nicht fertig werden in Predazzo. Also das ist schon wirklich ärgerlich. Klingenthal ja doch auch immer sehr, sehr interessant, weil ja diese Langlaufrennen quasi im Auslauf der Skisprungschanze ausgetragen werden. Also dieses Stadion auch seiner Doppelfunktion ganz gut nachkommen kann. Sehr, sehr schade auf jeden Fall. Hoffen wir, dass da irgendwie noch Lösungsmöglichkeiten gefunden werden, dass das da noch zustande kommt. Einer, der das übrigens auch befürworten würde, ist Sven Hannawald. Der feierte vorgestern seinen 50. Geburtstag. Alles Gute dazu nachträglich noch an den ARD-Experten. Und in ähnlichem Alter bald ist ja auch schon Lindsay Vonn, Benny. Es gibt zwar jetzt an diesem Wochenende noch keine Speed-Disziplin bei den Damen, aber Maria Höfel-Riesch hat am Wochenende im Rahmen des Sportpresseballs gesagt, ja, ich halte das für gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass Lindsay Vonn tatsächlich wirklich ernsthafte Comeback-Pläne plant. Nachdem Lukas Braten und Marcel Hirscher in Sölden ja bei den Herren wieder in den Zirkus eingestiegen sind, bei Lindsay Vonn, bei den Frauen wäre das natürlich auch nochmal eine ordentliche Hausnummer. Die Frau, die ja damals immer in die Geschichtsbücher eingegangen ist mit, ja, ich fahre mit Herrenski die Abfahrten, während die Damenski halt mit Damenski unterwegs gewesen sind.
Ja, besonders toll an einem Artikel, den ich darüber gelesen habe, gut fand ich die Schlagzeile, dass darunter noch stand, selbst hat die Bayerin nie an eine Rückkehr nachgedacht. Naja, gut, ich glaube, es sei ihr verziehen, dass Maria Höfel-Riesch nicht nochmal sich die Skier professionell anzieht. Aber ja, Lindsay Vonn, das wäre auf jeden Fall eine fette Meldung. Wir haben ja schon mehrfach darüber berichtet. Aber auch Lindsay Vonn ist mittlerweile 40 Jahre alt, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Aber ja, also die Schlagzeilen mehren sich in die Richtung. Wenn jetzt sogar Leute davon erzählen, die verhältnismäßig nah dran sind, dann scheint da ja tatsächlich irgendwas dran zu sein. Also es bleibt spannend und ja, noch eine Meldung, die uns wahrscheinlich ein paar Wochen begleiten wird.
Ja, auf jeden Fall. Die Instagram-Stories, die sie ja rund um das Sölden-Wochenende gemacht haben, die waren ja auch schon sehr, sehr andeutungsvoll. Also ich glaube auch, dass da was dran ist. Aber wie gesagt, das müssen wir uns anschauen. Der große Wintersportzirkus startet dann nicht in dieser, sondern in der nächsten Woche. Aber wie gesagt, am Wochenende 170 Kilometer nördlich des Polarkreises werden die Elche verteilt, wie Benni so schön sagte, in Levi. Samstag sind die Frauen dran, die Männer am Sonntag. Ich meine, erster Durchgang um 10, zweiter Durchgang um 13 Uhr. Also ähnlich wie in Sölden die Uhrzeiten. Genau, das schaut euch also gerne an. Und dann müssen wir noch einmal über Abschied sprechen, haben wir aber auch schon mal erwähnt, nur jetzt melden wir quasi Vollzug. Lukas Dauser, der wohl erfolgreichste Turner der letzten Jahre beim Herrenturnen, hat sich von der internationalen Bühne verabschiedet. Bei einem Wettbewerb in der Schweiz war er am Start und ja, der Silbermedaillengewinner von Tokio am Barren, der Weltmeister am Barren von 2023 in Antwerpen, verabschiedet sich, wie bereits erwähnt, von der internationalen Bühne und wird dem deutschen Turnen und auch dem deutschen Sport generell fehlen, konnte ja sogar 2023 den Titel als Sportler des Jahres in Deutschland gewinnen. Lukas Dauser.
Ja, definitiv ja, ein großer Mann, der da mit 31 Jahren jetzt auch ja, dem deutschen Turnsport, glaube ich, sehr fehlen wird. Auch hinsichtlich der Olympischen Spiele, die wir sicherlich noch im Kopf haben. Die Leistungsträger, die verlassen uns da in Teilen zumindest. Und ja, er steht natürlich sinnbildlich für diese Abschiede, die wir jetzt zuhauf ja in den letzten Jahren oder auch in diesem Jahr schon wieder zu verzeichnen hatten. Immerhin nochmal mit einer gelungenen Performance da in der Schweiz ja, am Ende seine Karriere jetzt beendet und nochmal die Faust konnten wir von ihm sehen. Aber ja, 31 Jahre, so schnell kann eben ein Karriereende auch mal gehen.
Ja, absolut. Das war natürlich jetzt in letzter Zeit auch immer ein bisschen so von Verletzungspech geprägt. Also da wünschen wir ihm alles Gute und es geht ja auf nationaler Ebene noch weiter, wenn wir das richtig verstanden haben, weil ja explizit davon gesprochen wurde, dass jetzt eben die internationale Karriere zu Ende ist. Dann kommen wir zum Motorsport. Da ist in der vorvergangenen Woche der Triple Header zu Ende gegangen in Brasilien. Bestehend ja zuvor aus USA und Mexiko. Es stehen da noch ein paar Rennen aus, Benny. Es war ein sehr, sehr wildes Wochenende, weil regnerisch geprägt in Interlagos. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast. Wir fassen zusammen. Verstappen macht untermauert seine WM-Ambitionen auf jeden Fall. Lando Norris verliert ordentlich Punkte, wird nur Sechster im Rennen. Max Verstappen gewinnt das Ganze vor und das ist historisch, weil man quasi mehr als verdoppelt die eigenen Konstrukteurs-WM-Punkte. Doppelpodium für Alpine. Ocon und Gasly auf 2 und 3 müssen wir jetzt an Stelle nicht auseinandernehmen. Ihr habt es ja mitbekommen. Pechvogel des Tages. Zum einen Nico Hülkenberg, der sich von den Marshalls zurück auf die Strecke schieben lässt, da deswegen disqualifiziert wird. Die erste Disqualifikation seit 2007 in der Formel 1, wenn ich mich nicht irre. Und Lance Stroll, der merkt, wenn er abfliegt, ja gut, dann fahre ich zurück auf die Strecke, aber durchs Kiesbett und sich dann wundert, dass er im Kiesbett stecken bleibt. Also typischer Lance Stroll.
Ja, ganz genau. Und ja, ich glaube, ein Wort müssen wir zumindest auch noch zu Verstappen verlieren, weil wir haben ja wöchentlich eigentlich über diese Entschuldigung. Wir haben ja wöchentlich über diese, über dieses Schmelzen des, ja, des Vorsprungs von Max Verstappen gesprochen. Und das ist jetzt wirklich ein Big Point, der ihm hier in Sao Paulo gelungen ist. Fand ich beeindruckend, dass er sich so nochmal zurückmeldet. Ich meine, es geht auf das Ende der Saison zu und pünktlich, wenn es jetzt tatsächlich um die WM-Krone geht, meldet er sich ja, mit einem kleinen Achtungserfolg zwischendrin wieder zurück. Und wie du schon richtig gesagt hast, mit Platz 6 verliert er natürlich Lando Norris auch ordentlich an Punkten. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das kann hier eine kleine Vorentscheidung sein, ohne da jetzt etwas herbeirufen zu wollen, weil es zeigt, Max Verstappen, mit ihm muss man immer noch rechnen, wenn es um Siege geht.
Ja, auf jeden Fall, genau so ist es. In der Konstrukteurswertung hat übrigens Alpine jetzt 49 Punkte auf dem Konto. Insgesamt haben sie an diesem Wochenende in Brasilien 35 dazu gewonnen. Also die waren vorher tatsächlich das schlechteste Team, das Punkte gesammelt hat. Mhm. Und jetzt steht man auf Platz 6 in der Konstrukteurswertung, so schnell kann es gehen, vor Haas. Und vorne, ja, du hast gesagt, in der Fahrerwertung baut Verstappen den Vorsprung auf Norris aus. Vorne ist es in der Konstrukteurswertung aber noch spannend, weil Red Bull da nur auf Platz 3 steht. McLaren hat knapp 40 Punkte Vorsprung vor Ferrari, Red Bull knapp dahinter. Da tut sich also noch einiges. Noch 3 Rennen sind ausstehend in dieser Formel-1-Saison. Diese Woche nicht, sondern darauf in der Woche gibt es zum zweiten oder zum dritten Mal, schlecht informiert von meiner Seite, den großen Preis von Las Vegas. Zumindest den neu aufgelegten großen Preis von Las Vegas. Rennstart am Sonntag, den 24. deutscher Zeit um 7 Uhr morgens. Danach dann noch Katar und Abu Dhabi. Das sind die beiden letzten Rennen, wo es sich dann entscheiden wird.
Ja, so ist es. Und wir gehen bis dahin erstmal weiter. Denn wir haben noch etwas, über das wir reden müssen, nämlich der Schwimmsport findet in dieser Folge auch statt und es geht um Namen, gerade Léon Marchand, der uns ja bei Olympia schon derweil begeistert hat.
Ja, absolut. Es gibt 2 Weltrekorde zu feiern. Zum einen auf der Kurzbahn Kate Douglas, die US-Amerikanerin, hat in Singapur, also der Ort, wo sich Mark Cavendish aus dem Radsportzirkus verabschiedet hat, das ist auch schon ein paar Tage her, einen neuen Weltrekord über die Spezialstrecke 200 Brust aufgestellt. Über die Kurzbahn schwamm sie dort 2 Minuten 12,72 und hat damit den alten Weltrekord über mehr als 2 Sekunden unterboten oder fast 2 Sekunden unterboten. Und das war 15 Jahre lang der Fall. Der war der Weltrekord zuvor, den sie auch schon verbessert hatte, der war 2009 aufgestellt worden. Also die scheint da jetzt neue Schnelligkeitsmarken erreicht zu haben. Und Léon Marchand, der Wunderschwimmer aus Frankreich, der viermal Gold gewinnen konnte in Paris, hat den Weltrekord über die 200 Meter Lagen geknackt. Auch das beim Schwimmweltcup in Singapur. 1:48.88 hat er die Bestmarke von Ryan Lochte, dem Co-Schwimmer von Michael Phelps, bei der Phalanx der US-amerikanischen Schwimmmacht so vor 10, 15 Jahren gebrochen. Der Weltrekord war auch schon 12 Jahre alt, aus dem Dezember 2012 hat er auch da nicht ganz eine Sekunde verbessert. Also auch da ein Glückwunsch, dass er auch 3 Monate nach seinem Paris-Höhenflug da nochmal eine Weltrekordmarke aufstellen konnte.
Ja, so ist es. Was für ein Jahr von ihm. Das muss man, glaube ich, wirklich jetzt schon festhalten. Und genau, so viel, glaube ich, sei es jetzt erstmal zu unserem ersten Take in dieser Folge. Wir haben noch einiges, was auf euch wartet. Wir reden natürlich über Handball. Da war jetzt Länderspielpause mal wieder. Es war der Start in die EM-Quali für die EM 2026. Wir sprechen über Rory Gislason, wir sprechen über Eishockey, wir sprechen über Basketball, NFL. Das alles im nächsten Take.
Rory Gislason?
Oh Gott, das war der Fußballer.
Let's Dance. Ne? Let's Dance, lässt grüßen. Alfred
Gislason. Alfred natürlich, mein Gott.
Das hört ihr nach der Pause. Bis gleich.
Oh Gott. Rory, warte mal, das ist doch der hübsche Bartträger.
Ja, klar, der war bei Let's Dance.
Naja, das mit den Namen hier immer.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Let's Dance im Handball. Rory Gislason, genannt Alfred, Bundestrainer der deutschen Handballnationalmannschaft, hat angekündigt, ich mache nach der Heim-WM wohl Schluss. 2027 ist das Ganze. Alfred Gislason, Benny, doch kein unerfolgreicher Handball-Bundestrainer, immerhin ja auch Olympiasilber gewonnen diesen Sommer in Paris. Also ist doch ganz schön, dass er zumindest gesagt hat, er bleibt bis zur WM und vorher ist noch EM. Die 2026 und dafür ist jetzt die Quali gestartet. Wie ist dein Blick aktuell auf die deutsche Handballnationalmannschaft? Zwar hat man zweimal gewonnen, aber ganz zufrieden wirkte er nicht.
Ja, genau. Also am Ende gab es zwei deutliche Siege, zwei komfortable Siege, unter anderem gegen Außenseiter aus der Türkei. Und ja, ich glaube, viel vorwerfen kann man dem Team nicht. Ich meine, man war in beiden Spielen der Favorit, auch im ersten. Aber ja, Alfred Gislason ist ja auch dafür bekannt, dass er durchaus besonders kritisch mit seinem Team als Trainer umgeht. Ja, und Start nach Maß in die Quali auf jeden Fall. Und Gislason, dürfen wir nicht vergessen, 2027, dann wäre er, glaube ich, auch 7 Jahre Trainer der Handballnationalmannschaft. Wenn man das mit Sigurdsson hieß, sein Vorgänger, ne?
Boah.
Glaube ich. Also ja, jedenfalls kämen wir dann, jedenfalls kämen wir dann gefühlt auf, nicht nur gefühlt, ich glaube gut auf 15 Jahre, zwei isländischer Trainer, Nationaltrainer bei der deutschen Nationalmannschaft, was ja durchaus respektabel ist. Und ja, wir müssen, glaube ich, nicht viel über die Erfolge von Gislason reden. Ich glaube, das werden wir dann zu gegebenen Zeitpunkt auch noch, weil noch ist er im Amt.
Christian Prokop war noch dazwischen. Dago Sigurdsson 14 bis 17, Prokop 17 bis 20, Alfred Gislason seit dem 6. Februar 2020 Handball. Bundestrainer. Genau, er war gerade bei dem Türkei-Spiel noch ziemlich echauffiert, hat in den Auszeiten und nach dem Spiel ziemlich rumgebrüllt, weil ihm das nicht so gefallen hat, weil die Türken nochmal echt rankamen. Man war zur Halbzeit gut vorn, hat die nochmal rankommen lassen. Machen dumme Fehler nach dem anderen, er war ziemlich bedient, das ist nicht allen gelungen. Aber mein Gott, 2 Pflichtsiege, guter Start in die Quali, da sieht es doch bisher ganz gut aus, wenn wir mal rein auf die Ergebnisse blicken. Ja. In der Liga geht es dann jetzt auch wieder los nach der Länderspielpause. Im DHB-Pokal unter der Woche steht das Achtelfinale an, sehr, sehr spannend. Da geht es nämlich schon jetzt am Mittwoch los. Melsungen ist am Start. Und das sind ja die Wahnsinns-Achtelfinalauslosungen, über die wir bereits gesprochen hatten. Grüße an Steffen Baumgart, der hat die Loskugeln gezogen. Hannover gegen Flensburg, Kiel gegen Magdeburg und am Donnerstag Löwen gegen Füchse. Das klingt nach Final Four des DRB-Pokals, ist aber erst das Achtelfinale. Also da schaut gerne mal rein bei deinen. Und dann geht es für uns weiter im Eishockeysport, wo es der deutschen Nationalmannschaft nicht gelungen ist, den Deutschland-Cup zu gewinnen, nachdem es ja die letzten 3 Jahre funktioniert hatte. Dieses Jahr war die Slowakei erfolgreich. Da hilft doch ein 6:0-Sieg gegen Österreich am Ende nicht mehr. Aber bei den Frauen, habe ich gelesen, haben die das Vier-Nationen-Turnier erstmals gewonnen. Also da Gratulation an die Frauen. Die haben quasi deren Deutschland-Cup für sich entschieden.
Ganz genau. Das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Übrigens, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber den Four Nations Cup gewann dann ja am Ende die Slowakei. Im Finale dann, glaube ich, zum Abschluss bezwangen
genau,
sie dann
Herren, ja.
Dänemark mit 3-2, genau, nach Penaltyschießen. Da ging es sogar ins Penaltyschießen. Genau, und Deutschland, wie du schon richtig sagtest, am Ende immerhin versöhnlich das Turnier abgeschlossen, deutlich gegen die Österreicher gewonnen. Damit, glaube ich, ja, alle zumindest relativ zufrieden. Und es war nicht wieder der große Erfolg, aber dafür ja, geht man mit einem hohen Sieg aus dem Pflichtspieljahr 2024.
Ja, absolut. Auch hier im Eishockey gilt, die Liga startet wieder. Am Donnerstag sind die Frankfurter am Start in der DEL und in der DEL 2 kommt zum Hessen-Derby. Kassel Huskies gegen EC Bad Nauheim am Freitag um 19.30 Uhr. Der EC Bad Nauheim hat unter der Woche den Trainer entlassen, also er hat Ende Oktober den Trainer entlassen vor der Länderspielpause, jetzt einen neuen verpflichtet, unter anderem mit Düsseldorf-Vergangenheit, hat aber auch schon bei den Huskies gespielt, von daher zurück an alter Wirkungsstätte. Das Ganze in der Nordhessen-Arena am Freitag um 19.30 Uhr. Wie das ausgeht, hört ihr natürlich auch am Montag hier bei uns im Podcast. So, und dann gilt im Basketball mal nicht Länderspielpause. Das dauert noch ein paar Tage. Benni, da geht es nämlich erst quasi in anderthalb Wochen los mit der EM-Quali.
Ganz genau, wobei man da vielleicht auch noch kurz darüber reden kann, weil der neue Basketball-Bundestrainer Alex Mumbrou holte direkt auch 7 Debütanten in diesen Kader für die nächsten Länderspiele. Und ein alter Bekannter ist auch dabei, denn es geht um Moment, jetzt habe ich den Namen komplett. Achso, es geht um Tibor Pleiss. 105 Länderspiele hat er schon absolviert. Das letzte Mal unter Chris Fleming als Nationaltrainer. Das ist schon ein paar Jährchen her. Unter anderem zu 15, als noch Dirk Nowitzki auch unter anderem die dort in der deutschen Nationalmannschaft mitgespielt hat. Bei der Heim-EM war er auch dabei. Also sehr interessant. Der spielt nämlich gerade beim italienischen Club Trapani Shark und ist jetzt offensichtlich zwischenzeitlich wieder dabei. Genau, aber du sagtest es schon, Basketball-Bundesliga ist gerade und zwei Teams, die da natürlich herausragen aktuell auf verschiedenen Ebenen, ist einmal natürlich die Niners Chemnitz, weil die feierten jetzt im 7. Spiel jetzt den 5. Sieg in Folge, konnten sich also gegen die Baskets Oldenburg deutlich durchsetzen mit 87 zu 78 und das komplette Gegenteil hat ja in den letzten Spielen eigentlich albern vorgemacht. 4 Niederlagen in Folge, auch jetzt wieder komplett geschwächt von den Leuten her, weil direkt viele Leistungsträger ausgefallen sind. Und trotzdem konnte man diesen wichtigen Sieg gegen Ratio Farm Ulm feiern. 96-88, wichtig, um irgendwie da dran zu bleiben, was auch die Playoffs angeht. Ja, und sonst, David, ich weiß nicht, was du siehst. Ich sehe noch die nächste Niederlage von der BG Göttingen. 6 Spiele, 6 Niederlagen. Das sieht wirklich aktuell düster aus.
Ja, das sieht wirklich düster aus. Diese 0,000 da in der Punktetabelle, das sieht irgendwie aus wie so ein Tippfehler. Aber es ist halt wirklich tatsächlich Fakt. Ich hätte jetzt noch ergänzt, dass es in der Euroleague für Alba auch nicht viel besser läuft. Mhm. Die letzten beiden Spiele ebenfalls verloren. Wenn wir uns mal den Spieltag 7 angucken, der ist jetzt dann auch Ende Oktober, Anfang November schon gewesen, da hat Alba zu Hause gegen Istanbul hoch verloren, die Bayern haben auswärts in Lyon gewonnen, das ist richtig gut und das läuft bei den Bayern noch weiter richtig gut, also im SAP-Garden dann gegen Kaunas gewonnen vor ein paar Tagen und auch da Alba nicht gut ausgesehen, in Belgrad hoch verloren mit minus 21 Punkten, also das ist schon ja nicht so wirklich gut, was da in Berlin gerade läuft. Das sieht auch gar nicht gut aus mit dem Einzug in die Playoff-Phase, weil man in der Euroleague auch ja mit Abstand Tabellenletzter ist. Für die Bayern tatsächlich richtig gut. Die sind Vierter in der Euroleague. Das läuft deutlich besser als letztes Jahr. Gucken wir mal, was da vor der Länderspielpause noch passiert. Und wie gesagt, am 22. oder am 25. November sind dann die beiden Länderspiele gegen Schweden, wo es dann um die EM-Qualifikation geht, die ja aber im Februar schon begonnen hat. Da auch ein Sieg, eine Niederlage bisher.
Ja, ganz genau. Und vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz aus deutscher Sicht auf die andere Seite des Atlantiks. Denn da lief es auch durchaus erfolgreich für die beiden Wagner-Brüder. Denn Orlando konnte jetzt den 2. Sieg in Serie feiern. Auch besonders durch die beiden Wagner-Brüder. Gerade Franz Wagner, der wirklich überzeugte, 23 Punkte. Also auch da läuft es für die Deutschen weiterhin durchaus erfolgreich.
Ja, genau. Und dann müssen wir noch abschließen mit einer Meldung, die auch schon ein paar Tage her ist, aber in puncto Nationalmannschaft durchaus aktuell. Nils Giffey, seines Zeichens ja Weltmeister, hat angekündigt, seine Nationalmannschaftskarriere zu beenden. Zitat, ich habe nach Olympia entschieden, dass dies der letzte Sommer für mich mit dem Nationalteam war. Jetzt mache ich es offiziell, hat er bei der SZ gesagt. Hat 118 Spiele für Deutschland gemacht und das Ganze seit 11 Jahren. Ja, der erste Weltmeister, der Adieu sagt. Dennis Schröder bleibt ja Captain.
Ganz genau. Oh Gott, jetzt geht auch schon Weltmeister. Wahnsinn. Aber bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz bei der Nationalmannschaft, weil im ganzen Trubel gerade bei den ganzen Meldungen, die wir im Basketball zusammensammeln mussten, haben wir ganz die Damen vergessen, weil die waren ja auch in ihrem letzten EM-Qualifikationsspiel des Jahres am Start und haben gegen die Tschechinnen gespielt und dort 67 gewonnen in Wetzlar. Ja, ohne übrigens, dass Leonie Fiebig und Niara Sabelli dabei waren. Die waren natürlich gerade noch zuständig in den USA.
Ja, genau. Das müssen wir auf jeden Fall noch ergänzen. Haben wir ja auch in den letzten Wochen oft drüber gesprochen. WNBA Final Four und Final Four sei schon, Finalserie. Genau, muss auf jeden Fall auch dabei sein. So, und dann würde ich sagen, mach mal den Übergang vom US-amerikanischen Sport langsam hin wieder in Richtung Kontinentaleuropa. Und was eignet sich dafür besser als ein amerikanischer Sportler, die in Europa Station macht? Das vierte Deutschlandspiel der NFL stand in München auf dem Programm. Nachdem wir ja bereits einmal München, zweimal Frankfurt und jetzt wieder München gesehen haben, eben Spiel Nummer 4, Panthers gegen Giants, nicht wirklich vielversprechend, weil beide Mannschaften bisher einen echt schlechten Saisonstart hatten. Immerhin haben die deutschen Football-Fans zum einen wieder richtig gut Stimmung gemacht, das sah toll aus, die Choreografie war super und haben auch eine Zugabe quasi bekommen, weil es gab Overtime in der Münchner Allianz Arena.
Ganz genau.
Die von Champions League auf NFL umgebrandet wurde.
Ganz genau, über 70.000 Zuschauer sahen da das Spektakel, übrigens auch viele große Namen, auch vom Bayern, FC Bayern München, Neuer, Sané, Musiala waren alle da, auch das war sehr, sehr spannend zu sehen und es gab ja auch eine coole Halbzeitshow, unter anderem mit Machine Gun Kelly, also die haben es in der Allianz Arena auch ordentlich gegeben, das hat richtig Spaß gemacht, aber auch sonst, David, ging es ja ordentlich hoch her, zum Beispiel bleiben die Kansas City Chiefs weiterhin makellos. Sie haben immer noch keine Niederlage. Diesmal gewinnen sie, wenn auch ja fast schon in einer Defensivschlacht, glaube ich, 16-14 gegen die Denver Broncos. Wichtiger Sieg. Währenddessen die Pittsburgh Steelers weiter sehr erfolgreich. Hauchdünn gewinnen sie gegen die Washington Commanders 28-27 und befinden sich ja auch gerade ja in ihrem Teil der Tabelle sehr, sehr erfolgreich. In der AFC North führen sie die Tabelle an vor den Baltimore Ravens oder den Cincinnati Bengals, obwohl sie ein Spiel weniger haben. Was fällt dir noch so auf?
Ja, auf jeden Fall müssen wir über das Spiel Lions gegen Texans nochmal sprechen. Die Kollegen von RAN Sport haben ja natürlich auch wieder über das Spiel geschrieben, wo Amon-Ra St. Brown mit am Start ist. Hat ein gutes Spiel gemacht, einen Touchdown, 60 Yards beigetragen. Aber Jared Goff hat 5 Interceptions hingelegt. Am Ende haben die Lions trotzdem noch gewonnen, dank des Field Goals in der allerletzten Sekunde, 26-23 am Ende. Also muss man erstmal fertig bringen. 5 Interceptions. Da müssen schon die deutschen Touchdowns dazu beitragen, dass es am Ende dazu kommt, dass man die Punkte noch aufs Konto kriegt. Aber die Serie der Chiefs, das ist schon nicht von schlechten Eltern.
Hut ab, das ist auf jeden Fall der Start, den man sich gewünscht hat. Ich meine, man ist ja auch auf der Mission dritter Super Bowl in Folge. Das gab es ja noch nie und ich glaube, korrekt, auf jeden Fall, die Chiefs sind da voll auf Kurs. Und die Form sagt, das ist dieses Jahr auf jeden Fall drin. Nichtsdestotrotz, David, würde ich sagen, schnaufen wir einmal kurz durch. Wir haben nämlich immer noch ein bisschen was auf dem Plan. Wir reden über den Dartsport, da läuft gerade der Grand Slam of Darts. Da steht jetzt der 6. deutsche Teilnehmer bei der WM. Dank der Super League fest im Snooker fand die International Championship statt. In der Leichtathletik gibt es einen neuen Weltrekord. Wir reden wieder über einen Weltrekord. Im Tischtennis, die WTT-Tour war in Frankfurt. Und auch im Tennis geht es jetzt mit den Finals auf das Ende der Saison zu. Bis gleich.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im nächsten Take wieder mit dem, was ja gar nicht mehr so lange auf sich warten lässt. 1,5 Monate, dann geht es im Ellipelli wieder rund. Die Darts-Weltmeisterschaft der PDC und diesmal sind zum ersten Mal 6 deutsche Starter mit dabei. Als 6. hat sich jetzt Kai Gotthardt den Traum vom Ellipelli erfüllt. Benny, letztes Mal war das ja noch kurzfristiger mit der Quali. Kann da jetzt sogar noch wer dazukommen? Frage 1. Frage 2. Wer ist denn dieser Kai Gotthardt eigentlich? Über den haben wir die letzten Monate gar nicht mal so viel gesprochen. Eigentlich muss man Jahre sagen.
Ja, fangen wir damit an, ob noch mehr Deutsche möglich sind. Die Antwort ist ja. Wir haben ja noch einmal den Western Europe Qualifier, wo alle Deutschen teilnehmen könnten, die weder eine Tourcard haben, noch bei der Super League qualifiziert sind oder waren. Das Problem ist, da muss man sich dann aber eben auch mit Niederländern, Belgiern und Co. messen. Also das wird auch nochmal eine Herausforderung. Und die besten Namen waren ja, wie gesagt, in der Super League schon mit dabei. Aber auch steht ja noch der Tourcard-Holder-Qualifier als das allerletzte Sprungbrett kurz vor der WM an. Am 25. November ist das, glaube ich, auf jeden Fall Ende des Monats, wo dann noch mal ein paar Tickets erspielt werden können. Wie wir aber mittlerweile wissen, das ist eine richtige Lotterie. Aber auch da haben wir ja noch ein paar Tourcard-Holder im Rennen, die noch keinen WM-Platz haben. Also,
an wen denkst du da?
Oh, also zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Super League denke, denke ich da an Paul Krone, der eine Tourcard hat, der sich bis ins Finale gespielt hat mit guten Darts, der das schaffen könnte. Aber auch natürlich ein Pascal Rupprecht, dein guter Bielefelder Jung, der noch eine Chance hat. Also, oder auch Lukas Wenig natürlich und Daniel Klose, die beide noch nicht sicher dabei sind. Also ein paar Chancen gibt es da noch. Und genau, dann kommen wir zu Kai Gotthardt. Denn ja, der hat ein richtiges Durchbruchjahr gefeiert. Hat eine gute Challenge-Tour gespielt dieses Jahr, hat sich darüber auch immer mal als Nachrücker aufstellen lassen dürfen für die Pro-Tour, wo er dann auch zweimal, glaube ich, sogar ins Achtelfinale gekommen ist. Also er hatte doch seine Achtungserfolge auch auf der Pro-Tour und stand im World-Masters-Finale der WDF. Das ist nicht irgendein Turnier, sondern das ist so das wichtigste Turnier der WDF nach der WM, wo über 2000 Teilnehmer teilnehmen. Also auch wirklich die Besten, die keine Tourkarte haben. Viele davon sind da dabei. Und auch das ist eigentlich wie eine Lotterie. Und sich da bis ins Finale zu spielen, wie er das geschafft hat, das ist wirklich aller Ehrenwert. Also ein sensationelles Jahr von ihm, was er jetzt mit seiner ersten Weltmeisterschaft krönt. Und der Wahnsinn ist ja, der spielt hier in diesen Playoffs der Super League alle 50 Legs. Der geht in den Decider im Achtelfinale, der geht in den Decider im Viertelfinale, der geht in den Decider im Halbfinale und im Finale und holt sich das Ding dann. Also ich glaube, härter hätte er sich das nie erkämpfen können.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich das richtig verstehe, ist ja im Finale der Gegner Paul Krone gewesen. Und dann, wenn das anders ausgegangen wäre, ich meine, die haben sich ja dann auch gegeben, 8-7 im Finale, dann wäre ja Paul Krone mit dem WM-Ticket ausgestattet gewesen. Hätte Kai Gotthardt dann auch noch die Möglichkeit gehabt, die Paul Krone jetzt noch hat?
Nee, weil der hat ja keine Tourcard. Also an dem Qualifier kurz vor der WM dürfen dann nur die restlichen Tourcard-Holder teilnehmen. Das Interessante ist jetzt mit der Super League, das müssen wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, die erfährt jetzt eine Riesenreform im nächsten Jahr. Das heißt, Tourcard-Holder sind da ab nächsten Jahr nicht mehr zugelassen. Und okay, es gibt auch keine Wildcards mehr. Das heißt, ab nächsten Jahr muss sich jeder einzelne Tourcard-Holder, jeder einzelne Super League-Teilnehmer, muss sich, oder der daran teilnehmen will, muss sich über die PDC Next Gen, die ja in diesem Jahr eingerichtet wurde, qualifizieren. Das heißt, Max Hopp, Liam Mendel-Lawrence, all diese großen Namen, die keine Next Gen gespielt haben dieses Jahr, müssen das gesamte Jahr, nächstes Jahr Next Gen Tour mitspielen. Auch Dragutin Horvat und Co. Also das wird nochmal richtig, richtig spannend.
Stimmt, der Herkules war ja letztes Jahr im Ellipelli. Ja, ja.
Ja, ja, genau. Und der hat ja auch wieder in die Playoffs geschafft.
Ja, ja, dann tut sich einiges im Darts. Wie gesagt, von 15. Dezember bis zum 3. Januar werden wir auf jeden Fall darauf schauen, was sich in London so tut. Und von internationalen Turniernamen mit speziellen Namen haben wir natürlich auch wieder im Snooker ein paar. Diesmal geht es um die International Championship. Und bevor wir gleich im Tischtennis noch über chinesische Namen sprechen, darfst du auch gerne mit einem asiatischen Turniersieger im Snooker starten.
Genau, das war ja der erste, ich glaube, es war der erste asiatische Major-Champion im Snooker jemals damals, als Jing Junhui vor zig Jahren schon mal erfolgreich war. Jetzt schafft er es tatsächlich nochmal. Bei den International Championship schlägt er Chris Wakelin 10-7. Großer Erfolg, auch im Halbfinale schlägt er seinen Landsmann Xu Xi mit 9-6. Drei Chinesen im Halbfinale, auch Xiao Guodong, der im Halbfinale gegen Chris Wakelin im Decider ausscheidet. Also die Chinesen, die sind gerade richtig gut drauf und ja, viel mehr habe ich da jetzt tatsächlich auch nicht zu berichten. Vielleicht noch, womit es weitergeht, denn da steht jetzt in dieser Woche das Champion of Champions an. Bis Ende der Woche in Bolton.
Ja, genau. Das ist jetzt auf jeden Fall das Programm. Ich meine, da ist ja jetzt erstmal die Darts-WM der Fokus. Snooker-WM ist ja immer im Mai, ne? So um den Dreh.
Genau, ungefähr. Oder oft um Ostern auch rum. War vor 2 Jahren, glaube ich, sogar am Osterwochenende.
Ach ja, dann gucken wir da auf jeden Fall auch weiter drauf. Das ist ja der Service, den ihr seit 250 Folgen bei On The Pitch genießt. So. Auch im Darts und Snooker gemeinsam up-to-date zu werden. Wir bringen uns ja auch so ein bisschen gegenseitig die Sportart näher. Ich meine, sonst wäre die Leidenschaft für Pascal Rupprecht und Co. So. Im Darts ja auch nie entstanden. Und umgekehrt, Tour de France wird ja auch bald von Benny jeden Tag verfolgt. Im nächsten Jahr ist das festes Ziel. Genau, dann kommen wir zu Bennys wahrer Lieblingssportart, auf die er natürlich auch erst seit On The Pitch wirklich exzessiv schaut. Der Weltrekord im 50 Kilometer war es ja bis vor ein paar Jahren noch, 35 Kilometer gehen in der Leichtathletik, kam kurz nach unserer letzten Aufnahme und wir gratulieren Masatora Kawano, 2:21:47. Neuer Weltrekord, wie gesagt, über diese Distanz. Aber das Bemerkenswerte ist ja wirklich, wenn man sich mal vor Augen führt, ein Marathon sind knapp 42,2 Kilometer und der Weltrekord liegt knapp über einer Stunde. Wenn du 35 Kilometer gehst, was natürlich immer ein bisschen wild aussieht, aber du dafür auch nur 2 Stunden 21 brauchst, kann man sich mal vorstellen, wie schnell diese Leute gehen. Und die Regel ist ja immer, mindestens ein Fuß muss am Boden sein. Weil wir hatten, glaube ich, auch schon mal den Versprecher hier, dass wir gesagt haben, es müssen immer mindestens 2 Füße am Boden sein. Aber ich glaube, dann wird es schwierig, innerhalb von 2 Stunden 20, 35 Kilometer zu gehen.
Ich glaube, wir müssen das nochmal... Wir müssen das nochmal selbst versuchen, wie das so funktioniert. Ich würde das echt gerne mal ausprobieren. Vielleicht irgendwer.
Du brauchst noch mehrere Schuhsohlen dafür dann.
Das stimmt allerdings, genau. Das ist vielleicht das größte Problem. Ja, eine Sportart, die gleichzeitig lustig aussieht, aber irgendwie auch unfassbar faszinierend ist. Immer noch. Erfährt natürlich gerade auch irgendwie ein Downgrade bei Olympia, aber ja, trotzdem, jedes Mal wieder spektakulär ist zu verfolgen.
Ja, kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Dann kommen wir noch zu den World Athletics Awards. Die Abstimmungsphase ist leider schon zu Ende gegangen, aber ich kann euch trotzdem mal sagen, wer da alles jetzt zur Wahl steht, denn das war natürlich eine Top-Auswahl. Es wird natürlich zwischen Track and Field und Outside of Stadium kategorisiert, was natürlich schon mal abenteuerlich ist. Unter anderem Julian Alfred und McLaughlin Levron, also die Olympiasiegerinnen über 100 Meter und 400 Meter Hürden. Bei den Männern Ingebrigtsen oder Tebogo, also 200 Meter oder 5000 Meter. Bei Field Athlete of the Year hatte ich es ja bereits schon angerissen. Marushnik, Hochsprung, Weltrekordlerin seit diesem Jahr. Und Tiam, die olympische Siebenkampf-Olympiasiegerin, so rum. Ich glaube, das ist dann irgendwie doch wieder ein klarer Fall. Duplantis gegen Tentoglu, Stabhochsprung gegen Weitsprung. Und dann out of the stadium ist es die neue Weltrekordhalterin im Marathon, Shippen-Gettig gegen die olympische Marathonsiegerin Sivan Hassan. Und bei den Herren Brian Pintado, der, wie gesagt, 20 Kilometer gehen bei Olympia für sich entscheiden konnte, gegen Tamira Tola, Marathonsieger von Paris vor den Olympischen Spielen. Also ein paar Namen, wo es vielleicht noch überraschend werden könnte, aber ich glaube, so in Sachen Duplantis, Ingebrigtsen ist die Sache dann vielleicht dann doch klar. Wobei Botswana 200 Meter, ja, wir sind mal gespannt. Die Ergebnisse gibt es auf jeden Fall, das werde ich euch dann berichten. Am 1. Dezember bei einer Zeremonie in Monaco wird das Ganze kundgetan.
Ja, spannend. Also ja, natürlich, wenn man sich das Jahr von einem gewissen Stabhochspringer anschaut, dann wird an ihm oder auch an Ingebrigtsen wahrscheinlich nichts vorbeigehen. Aber das ist ja auch immer so ein bisschen sehr interessant. Ich meine, spätestens auch bei den Awards, die es letztens noch im Fußball zu vergeben waren, wo eben nicht Vinicius Junior ganz oben stand. Ja. Seitdem wissen wir, glaube ich, dass ja da auch doch durchaus ja viele Namen im Ring sind. Aber
Mondo würde auch zur Preisverleihung fahren, wenn er den Titel nicht holt.
Da bin ich mir definitiv sicher. Ich glaube, das würden die meisten, die nicht Vinicius Junior heißen. Aber sei es drum, wir haben nämlich noch ein bisschen was im Petto für euch. Wir reden nämlich jetzt noch über den Tischtennis. Und ja, David, ich würde sagen, Tischtennis läuft weiter aus deutscher Sicht auch sehr gut. In Frankfurt stand ja das Champions, das WTT Champions Turnier an. Und Anton Kellberg, der ja bei Borussia Düsseldorf dabei ist, aber also er ist Schwede, aber spielt bei Borussia Düsseldorf in der Bundesliga, der schaffte es bis ins Finale in Frankfurt und verlor dort erst gegen den Weltranglisten-Ersten Wang Chukin. Also das auf jeden Fall eine sehr spannende Meldung. Und ein Qualifikant aus Deutschland hat es bis ins Viertelfinale geschafft. Wir reden hier von Ricardo Walter. Ja, schafft es als Qualifikant, der irgendwie in dieses Feld gekommen ist, nochmal bis ins Viertelfinale, 32 Jahre alt. Und ja, ich glaube, hiermit hätte er in dem Moment auch nicht gerechnet, aber das war auf jeden Fall eine sehr tolle Meldung, die auch hier nicht fehlen darf.
Ja, auf jeden Fall. Wang Chuking hat er rausgeschmissen, der Schwede. Lin Shidong ist am Ende derjenige, der das Turnier für sich entscheidet. Und das Interessante dabei ist die Aussprache dieses schwedischen Namens. Wir kennen es ja alle. Köttbullar sind Schöttbullar. Und wir saßen gestern in der Redaktion, haben uns überlegt, wie heißt Anton Kellberg, deutsch gelesen. Ich habe dann wirklich 20 Minuten lang irgendwelche Highlight-Videos vom Tischtennis angeguckt, um zu gucken, wie die Kommentatoren diesen Namen aussprechen. Also auf Schiel konnten wir uns schon mal einigen, weil Köttbullar, Schöttbullar. Und dann haben manche Leute Berry statt Berg hinten dran gemacht. Also manche Leute haben Shellberry gesagt und auf Deutsch würde man Kellberg lesen. Also Gratulation auf jeden Fall zu Platz 2 bei diesem Turnier. Die deutschen Spieler hatten mit dem Podest nichts zu tun. Das als kleiner Sprachexkurs am Rande. Bei den Damen ist die ehemalige Weltmeisterin Wang Manyu erfolgreich gewesen in einem rein chinesischen Finale. So, und dann Finale, richtiges Stichwort. Tennis ist natürlich gerade auch so ein bisschen auf dem endenden Ast. Das ist noch nicht der, wo die Relevanz weniger wird, denn es sind immerhin die ATP-Finals jetzt gerade gestartet, während bei den WTA-Finals bereits das Ergebnis feststeht. Coco Gauff hat sich gegen Zheng in einem über 3 Stunden andauernden Endspiel durchgesetzt. Zheng ja ihres Zeichens diejenige, die Karriere von Angelique Kerber beendet hat bei den Olympischen Spielen.
So ist das.
Also glaube ich, dem spannendsten Tennis-Match, was wir dieses Jahr verfolgt haben.
Das kann man, glaube ich, durchaus sagen. Ja, aber die haben sich jetzt hier im Finale der WTA-Finals auch nochmal in Riad richtig gegeben. Das hat richtig Spaß gemacht. Vielleicht gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück, weil wir haben ja letzte Woche keine Folge aufgenommen und müssen natürlich zumindest erwähnen, dass Alexander Zverev gegen Ende des Jahres auch noch einen Masters-Erfolg einfahren konnte, nämlich, ich glaube, das war in Paris, oder? Wenn ich mich nicht komplett
Paris,
irre.
Korrekt.
Ja. Genau, auch das muss natürlich nochmal erwähnt werden. Auch da ein versöhnliches Ende einer Saison. Genau, die ATP-Finals, auch dort ist Alexander Zverev natürlich dabei. Erstes Gruppenspiel heute Abend, wenn ich mich nicht irre, gegen Andrei Rublev. Und die 3 ersten Gruppenspiele sind schon gespielt. Taylor Fritz schlug nämlich Daniel Medvedev in 2 Sätzen 6-4, 6-3. Jannik Sinner schlägt Alex de Minaur in 2 Sätzen 6-3, 6-4. Und Kaspar Rüd schlägt doch relativ deutlich sogar Carlos Alcaraz 6-1, 7-5.
Ja, absolut. Genau so sieht's aus. Wir sind gespannt, wie sich der Deutsche dann heute Abend schlägt. Das Ganze könnt ihr bei Sky verfolgen. Lohnt sich natürlich auch wieder. Marcel Meinert, Philipp Pohlschreiber, Petkovic zum Jahresende nochmal schön in Hochform zu erleben. Also ATP-Finals auf jeden Fall Einschaltempfehlung. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Unterbrechung und widmen uns dann dem Fußball. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange, damit wir unsere Stundenzeitmarke irgendwann vor dem Wintersportstart nochmal irgendwie in der Nähe treffen. Aber Europapokal, DFB-Pokal, Bundesliga, Trainerentlassung und vieles mehr bleibt weiter Thema. Also dranbleiben und bis gleich zum Fußball. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im letzten Take mit dem Fußball. Bevor wir gleich über die Entlassung von Pellegrino Matarazzo bei der TSG Hoffenheim sprechen und uns dem Liga-Zirkus widmen, müssen wir, Benny, auf jeden Fall über das sprechen, was wir in den vergangenen Wochen gesehen haben. Abseits der Bundesliga, sprich DFB-Pokal und Europapokal. Und ich würde vorschlagen, wir starten chronologisch sinnvoll mit den vergangenen Spielen im DFB-Pokal. Die wir gesehen haben. Es war quasi das 16. Finale, so genannt die zweite Runde. Und was kann man an spektakulären Ergebnissen mitnehmen? Zum einen, für unsere beiden Vereine gesprochen, ein Ausscheiden vom FC Schalke 04 bei Augsburg. Ein 0-3 in einem sehr leeren Stadion. Die Kickers aus Offenbach haben es leider nicht in die nächste Runde geschafft. Ansonsten gab es wenig Überraschendes. Regensburg setzt sich gegen Fürth durch. Wolfsburg schmeißt Dortmund raus. Köln gewinnt gegen Bundesligist Kiel, der HSV fliegt gegen Freiburg raus, Heidenheim fliegt gegen Zweitligist Hertha raus, obwohl es kurz vor Schluss eine sehr, sehr umstrittene Entscheidung gab, und Darmstadt gewinnt nach Verlängerung in Dresden, das haben wir tatsächlich anders erwartet, kann ich noch daran erinnern, dass wir darüber diskutiert haben, und die Bielefeld Arminia schlägt zu Hause als Drittligist Union Berlin.
Ja, ganz genau.
Gibt also schöne Achtelfinalbegegnungen.
Ganz genau. Also da können wir auch direkt drauf eingehen, weil ich glaube, auf jedes einzelne Spiel müssen wir nicht eingehen. Schalke war vielleicht auch, das lässt sich vielleicht doch aber sagen, gegen Augsburg knapper als das Ergebnis jetzt befürchten lässt. 2 der Tore fielen sehr, sehr spät. Schalke hätte auch noch Möglichkeiten zum 1-1 gehabt. Überzeugend war es dennoch nicht. Aber ich würde sagen, deine Arminia ist noch mit dabei, schlägt einen Erstligisten mit Union. Also und jetzt geht's gegen SC Freiburg im Achtelfinale. Freust du dich?
Ja, letzter verbliebener Drittligist. Ist halt die Frage, was man sich an Losen wünscht. Marius Wöhrl, einer der Maskenmann-Helden in unseren Reihen, der zuletzt auch wieder richtig gut unterwegs war, hat sich entweder Jan Regensburg gewünscht, weil es vergleichsweise leicht ist, aber ich glaube auch sein Cousin da spielt, oder halt die Bayern. Es ist nichts daraus geworden. Vermutlich hätten die meisten Arminia-Fans gesagt, okay, Regensburg, das muss man ja dann irgendwie machen, weil das ja, gut, Tabellenletzter in der zweiten Liga mit Abstand das leichteste Los auf dem Papier ist. Nun spielt man ja sowieso zu Hause, das ist ja als Drittligist klar. Freiburg ist, glaube ich, so eine Mittellösung. Ich glaube, das hat Mitch Kniert, unser Trainer, auch gesagt. Ich glaube, damit kann man sich zufrieden geben. Mit der Atmosphäre im Rücken sind Sensationen immer möglich. Das haben wir vor genau 10 Jahren auch gesehen, als wir zu Hause Hertha und Gladbach im Elfmeterschießen rausgeschmissen haben und bis ins Halbfinale gekommen sind. Also alles ist möglich. Am 3. Dezember. Regensburg spielt gegen Stuttgart. Das sollte eine machbare Aufgabe für die Hoeneß-Elf sein. Bremen gegen Darmstadt am Mittwoch, Köln gegen Hertha, Wolfsburg gegen Hoffenheim und Karlsruhe gegen Augsburg. Und dann wirklich zwei Knallerspiele, die eigentlich das Halbfinale sein müssten. Das ist genau das Gleiche. Wir haben vorhin Achtelfinale DHB-Pokal angesprochen. Füchse gegen Löwen, Magdeburg gegen Kiel ist es, glaube ich. Wenn nicht, scrollt oder spult zurück. Und jetzt ist hier das DFB-Pokal-Achtelfinale und wir haben Bayern gegen Leverkusen und Leipzig gegen Frankfurt. Kannst du keinem erzählen.
Ja, da nehmen sich die Favoriten wieder ordentlich relativ früh selbst raus. Aber ja, umso spannender werden natürlich die beiden Abende. Also gerade Frankfurt, ich will ja nichts vorwegnehmen, aber der Sieg gegen Stuttgart an diesem Wochenende zeigt eigentlich nochmal, wo man sich da gerade bewegt in Frankfurt. Und gleichzeitig Bayern und Leverkusen, ich würde es nicht prognostizieren wollen. Also das kann echt spannend werden und ja, ich freue mich tatsächlich sehr auf diese Achtelfinalpartien, weil da doch sehr, sehr viel auch drin ist und es zeigt wieder, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Wunderbar, schön hätte ich es nicht sagen können. Genau, dann erblicken wir kurz drauf, was international passiert ist. Ja, Chelsea gewinnt 8:0 gegen ein armenisches Team. Sei es drum, Conference League, was können wir festhalten? Der erste FC Heidenheim bleibt in jedem Spiel, das er auf europäischem Parkett gespielt hat, geht als Sieger vom Platz. In jedem einzigen Spiel. In der Bundesliga läuft es nicht so, kommen wir gleich drauf zu sprechen, das ist auf jeden Fall schön. In der Europa League Eintracht Frankfurt mit dem nächsten Arbeitssieg, diesmal nicht gegen Riga, sondern gegen Prag. 1:0 erfolgreich. Und die Hoffenheimer, naja, das ist ja ein bisschen tricky bei ihnen, obwohl es dann doch irgendwie zumindest meistens zum Ausgleich reicht. So auch zu Hause gegen Lyon ein 2:2 in der Europa League. Und dann, ja, Benni, Champions League macht uns ein bisschen Sorgen. Dortmund, Arbeitssieg gegen Sturm Graz, 1:0. Leverkusen verliert an der Anfield Road klar mit 0:4. Leipzig verliert in Glasgow gegen Celtic mit 1:3. Auch das hat man sich sicherlich anders vorgestellt. Stuttgart verliert zu Hause gegen Bergamo. Das kann gegen Lookman und Co. immerhin Europa-League-Sieger passieren. Und die Bayern zu Hause auch Arbeitssieg. 1:0 gegen Benfica.
Ja, für Bayern immens wichtig, weil man ist ja immer noch in der Tabelle wirklich fernab von Gut und Böse. Rang 17, trotz dieser drei Punkte, die man jetzt eben wichtigerweise eingefahren hat. Aber ja, gerade wenn man da in den Tabellenkeller guckt, wenn man sich ja, eben so Teams anguckt wie Leipzig oder auch Stuttgart gerade vor allem mit Platz 27, aber auch Leipzig, wie gesagt, noch ohne Punkte. Das ist wirklich schockierend, in welchen Gefilden man sich da gerade bewegt. Das hätte man, glaube ich, sich echt anders vorgestellt. Und ja, wie gesagt, Bayern, man beißt sich hier irgendwie durch Lissabon durch mit einem hauchdünnen Sieg. Und ja, damit kann man natürlich nicht zufrieden sein. Es ist ein Pflichtsieg, definitiv. Aber ja, die großen Namen, die kommen eben auch noch.
Ja, auf jeden Fall, so muss man sagen. Das Spiel wurde zudem noch überschattet von einem Todesfall, den es im Stadion gegeben hat. Da ist, ja, das, wie sich später herausstellte, das habe ich auch noch gelesen, ein ehemaliger Nationaltrainer. Romain Jean war Trainer der luxemburgischen Frauennationalmannschaft von 2006 bis 2012. Der ist wohl während dieses Spiels in der Allianz Arena verstorben. Auch da noch einmal Ruhe in Frieden an der Stelle. Sportlich gesehen, ja, müssen wir gucken, wie das weitergeht. 4 von den 8 Spieltagen dieser Ligaphase liegen hinter uns. Bisher haben wir es uns, glaube ich, schlimmer vorgestellt. Es muss sich noch ein bisschen was drehen in der Tabelle, damit dann am Ende nicht Dynamo Zagreb vor Bayern München und Real Madrid steht. Gucken wir dann mal. Da muss die Magie noch ein bisschen arbeiten. Und dann, Benni, wir machen mal weiter. Arbeiten wir uns jetzt wieder von unten nach oben durch und enden bei den Trainerentlassungen. Das wäre vielleicht der Tipp.
Ganz genau, ja.
Den ich vorschlagen würde. Spannung in Liga 3. Die ersten, lassen wir mal zählen, die ersten 10 Mannschaften sind innerhalb von 6 Punkten. Die ersten 5 Mannschaften sind innerhalb von 2 Punkten. Arminia Bielefeld seit 9 Pflichtspielen ungeschlagen. Platz 2 in der Tabelle. Sieht bisher ganz gut aus. Müssen wir nicht akut vertiefen, stattdessen blicken wir ins Tabellenende auf dem Tableau der Liga 2 und dann kannst du mal sagen, wie der Harry Potter-Effekt von Kees van Wonderen an diesem Wochenende vielleicht doch zugeschlagen hat.
Ja, es rief das Kellerduell zwischen Platz 17 und 18 zum Tanz, nämlich Schalke gegen Jahn Regensburg. Regensburg ja, mit einer desolaten Tordifferenz ja vor dem Spiel schon, mit minus 25 nach 12 Spielen. Und Schalke, ja, wie gesagt, weiterhin hinter ihren Erwartungen und hinter den Erwartungen, die man auch hatte, spätestens mit dem neuen Trainer Kees van Wonderen. Immerhin kleine Positivmeldung, man schlägt Jan Regensburg relativ souverän mit 2-0, war die klar bessere Mannschaft. Aber wie gesagt, Jan Regensburg darf kein Gradmesser sein. Die waren wirklich desolat. Faktisch haben sie uns 90 Minuten lang den Ball geschenkt. Und ja, kein Wunder, dass so viele Gegentore auf die Kappe von Regensburg bisher gingen. Aber David, wir hatten ja ein paar Überraschungen. Ich meine, der HSV, es ist noch nicht Frühling. Die Hinrunde ist nicht mal vorbei. Und der HSV verliert, ich glaube, man kann auch hier von desolat reden, weil die Performance war wirklich schlecht. Gegen Eintracht Braunschweig deutlich, schon am Freitagabend 1-3. Braunschweig selber trotz des Erfolgs nur auf Rang 15. Und ja, da oben ist es zwar noch sehr, sehr knapp, David, aber trotzdem, das wären natürlich drei Punkte, auf die man hätte rechnen müssen, wenn es auch tatsächlich um den Aufstieg gehen soll.
Ja, das geht anderen Mannschaften genauso. Am Sonntag verliert Hannover 96 in Elversberg, die sich inzwischen auf Tabellenplatz 6 wiederfinden, zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln. Das ist schon wirklich eine Hausnummer. Haben jetzt zu Hause den HSV und Hannover geschlagen. Karlsruhe unterdessen verliert so ein bisschen an Boden, ist jetzt auf Platz 4, Düsseldorf steht noch auf Platz 3, Paderborn, Tabellenzweiter, spielt im Spitzenspiel 1-1 gegen, also in Düsseldorf, das ist eine echt spannende zweite Liga. Darmstadt hat einen richtigen Aufwärtstrend unter Kohfeldt hingelegt, klingt richtig positiv, ist gut gelaunt, hab den unter der Woche treffen dürfen und Darmstadt gegen Hertha jetzt nächster Heimsieg 3-1 für die Lilien, Platz 12 in der Tabelle, also auch eher Anschluss nach oben als Gefahr nach unten, wenn der Positivtrend so weitergeht, das ist aus hessischer Sicht auf jeden Fall schön zu sehen. Hochspannung also auf jeden Fall in allen Ligen und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal auf die Bundesliga, da müssen wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz Blitz-Recap übernehme ich, was im Spieltag davor passiert ist. Leverkusen-Stuttgart war das Freitagsspiel 0-0. Dortmund hatte im Topspiel Leipzig geschlagen. Ja, die Eintracht souverän 7-2 und die Münchner souverän zu Hause gegen Union 3-0. Und Kiel holte den ersten Bundesligasieg gegen Heidenheim. Und ich würde sagen, das kann auch gleich das erste Thema sein. Im Europapokal nur gewonnen in der Liga. Läuft es allerdings gar nicht gut. Ich glaube, letzter Liga-Erfolg oder letzter Heimsieg war Ende September. Heidenheim verliert zu Hause gegen Wolfsburg, die auch ewig nicht gewonnen haben und sich jetzt unten rausschlagen. Heidenheim Platz 14, Wolfsburg Platz 12. Und dann fragt man sich, wer ist denn dann unten drin? Abseits der Aufsteiger. Es ist der großartige, glorreiche, blau-weiße Verein, wo Benny das Stadion fast so gut kennt wie seine eigene Westentasche. Jetzt allerdings mit einem Trainer weniger.
Pellegrino Matarazzo. Ist nicht mehr Trainer der TSG 1899 Hoffenheim. Jetzt steht es nach diesem Spieltag tatsächlich fest. Zuletzt, wie gesagt, drei Spiele in Folge nicht gewonnen, dreimal sogar torlos in Folge jetzt geblieben. Und dieser Platzierung ganz unten im Tabellenkeller. Nur die Aufsteiger und Bochum sind schlechter aktuell. Das kann mit diesem Kader von Hoffenheim natürlich nicht der Anspruch sein. Ich meine trotzdem, Matarazzo kam mir gar nicht so lange vor, aber 67 Pflichtspiele als Cheftrainer in Hoffenheim im Amt, das empfand ich sogar als mehr, als ich jetzt dachte. Aber ja, jetzt soll wohl, also Hoffenheim ist wohl an Christian Ilzer dran. Ja, der hat Sturm Graz in die Champions League gebracht, zum Double-Gewinn gebracht, diese Überraschungssaison in Österreich und ja, ist wohl einer der Kandidaten, die Hoffenheim gerne hätte. Ob der sich das ans Bein binden will in dieser Situation, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall eine spannende Personalie, über die man, glaube ich, nochmal reden kann.
Gleiches gilt für Sandro Wagner, der bei Hoffenheim natürlich auch immer im Gespräch ist. Das wünsche ich der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht, das wünsche ich Hoffenheim nicht und das wünsche ich vor allem auch Sandro Wagner nicht. Gucken wir mal, wie es sich entscheidet. Es war ja irgendwie auch schon abzusehen, dass Matarazzo einen schweren Stand hat. Viele haben Hoffenheim als die Mannschaft getippt, auch bei uns im Tippspiel. In Kicktipp können wir auch die Tage oder die Wochen mal wieder reinblicken, wie es da eigentlich zwischenstandsmäßig so aussieht. Muss ich nicht haben, mir sieht es nicht so gut aus, aber egal. Erste Runde DFB-Pokal, Elfmeterschießen gegen die Würzburger Kickers und sonst ja Ligasiege, du hast es erwähnt, nur gegen Kiel und Bochum. In der Europa League sah es dann deutlich besser aus, aber das am Ende reicht eben nicht, wenn in der Liga dann drohst abzusteigen. Es sind erst 10 Spiele gespielt, aber da muss man halt dann doch reagieren, auch wenn wir beide ja kein Fan von Trainerentlassungen sind. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum aktuellen Wochenende. Ein 0:0 am Freitagabend zwischen Union und Freiburg. Also beide halten sich da, wo sie sind, auf Platz 5 und Platz 6 und sind damit, glaube ich, auch ganz zufrieden. Bremen gewinnt in der letzten Minute durch ein Tor von Oliver Birk gegen Aufsteiger Kiel. Bochum erkämpft sich unter, nee, das machen wir später. Pauli verliert zu Hause gegen München, gegen den ehemaligen Weltpokalsieger. 0:1, also ungefährdeter Pflichtsieg für die Bayern. Topspiel zwischen Leipzig und Gladbach bleibt ein 0:0. Und dann haben wir zwei Spiele am Nachmittag, die auf jeden Fall ein Augenöffner sind. Borussia Dortmund hat in dieser Bundesliga-Saison auswärts noch nicht gewonnen. Und der FSV Mainz 05 hatte vor diesem Wochenende in der Bundesliga zu Hause erst 0. In Worten, 0 mal zu Hause gewonnen. Das hat sich jetzt gedreht. Die Mainzer schlagen ja, in Unterzahl spielende, weil Emre Can wieder meint, komische Dinge zu tun, BVBler mit 3:1 und das total verdient.
Ja, definitiv. Also bei Dortmund kann man, glaube ich, wirklich nur sagen, diese Niederlage hat sich angedeutet, nicht erst ab der roten Karte, aber spätestens seit der roten Karte von Emre Can, der da, ja, ich sag jetzt mal, auf Knöchel Höhe, vielleicht ein bisschen höher sogar, den Mainzer Liedern runternahm und ja, rot dafür sah. Ja, das, damit hat der Capitano auf jeden Fall seiner Mannschaft einen großen Dienst erwiesen. Ja, und Nuri Sahin, ich glaube, nach dieser Niederlage muss man wirklich sagen, wow, das ist jetzt ein Riesendruck, der auf ihm liegt. Platz 7, man bewegt sich jetzt hinter den eben genannten Freiburg und Union mit gerade mal 16 Punkten aus 10 Spielen. Eine ausgeglichene Tordifferenz von 0. Auch das sieht man selten als ein Verein, der ja nach dieser Saison, nach der letzten Saison durchaus die Ambitionen hatte, oben anzugreifen. Also ja, in Dortmund wächst der Druck und der Ärger auf Nuri Sahin.
Genau, so ist es. Und auf der anderen Seite gab es noch eine zweite Überraschung. Peter Zeidler war geflogen. Es kam Dieter Hecking, der ewig 60-Jährige. Gratulation erstmal für dieses Verwundern, glaube ich, bei vielen Fußballfans. Der ist erst 60, ja. Und dann holt er in seinem ersten Spiel an der Seitenlinie beim VfL Bochum gleich einen Punkt. Und zwar nicht gegen irgendeine Mannschaft, sondern gegen ausgerechnet Bayern 04 Leverkusen, amtierender Meister und genau die Mannschaft, die am letzten Spieltag der Saison, jetzt lasst mich rechnen, 22-23 in Bochum verloren hatte. Und das war ja Ewigkeiten, die letzte Niederlage der Leverkusener, als sie dann ihre Glory-Saison letzte Saison durchgespielt haben. Die letzte Niederlage war in Bochum und auch das wird jetzt wieder zum Stolperstein. Ein Punkt für einen Aufsteiger, für einen Abstiegskandidaten, der ganz unten drin steht. Es war erst der zweite Punkt im 10. Spiel.
Genau, es ist ein Achtungserfolg, mehr aber dann halt auch nicht. Weil, wie gesagt, wie du gerade schon absolut richtig konstatiert hast, das sieht weiterhin düster aus. 2 Punkte aus 10 Spielen, das ist gar nichts. Man hat immer noch 6 Punkte auf den Relegationsplatz alleine nach jeglich 10 Spielen. Und Dieter Hecking hat dann eine Riesenaufgabe auf jeden Fall. Ich meine, bei Nürnberg sah es ja nicht ganz so gut aus. Erst Trainer, dann Sportdirektor, nicht sonderlich lange. Gut, er war vorher schon mal Trainer bei Nürnberg, aber sei es drum. Ja, ich glaube, für viele war die Personalie auch wirklich überraschend, weil Dieter Hecking, ich weiß nicht, ich glaube, man kann durchaus sagen, dass seine beste Zeit schon ein paar Jährchen zurückliegt.
Ja, als nächstes geht's nach der Länderspielpause in Stuttgart weiter. Das ist für Bochum auf jeden Fall auch eine richtig schwere Aufgabe. Kommen wir zu den Sonntagsspielen. Augsburg gegen Hoffenheim, wie gesagt, 0:0. Heidenheim verliert zu Hause gegen Wolfsburg, hatten wir bereits erwähnt. Und dann gibt es ein wirklich turbulentes Spiel. Die Meldung war schon fertig geschrieben. Wichtiger 3:0-Sieg für Eintracht Frankfurt, bis in Spielminute 86 das Verderben losging aus Eintracht-Sicht. Wanyoman und den zweiten Torschützen habe ich schon vergessen. Jedenfalls war das Drama dann in der Woltemade, richtig, eingewechselt, stimmt. War das Drama dann perfekt, als Chris Führig mutmaßlich zum 3:3 einschob. In der, ich glaube, 97. oder was. Der VAR hat das gecheckt. Das war minimal eine Abseitsposition. Am Ende kann man dann doch Zittersieg in die Überschrift schreiben. Ein wichtiger, wirklich wichtiger Erfolg an der Tabellenspitze. Man bleibt dran an Leipzig, die ja unentschieden gespielt haben am Samstag. Die Eintracht gewinnt also in Stuttgart mit 3:2. Mein Tipp ist aufgegangen, das nur am Rande.
Ja, also Frankfurt wirklich begeisternd, was die aktuell spielen. 20 Punkte, damit sogar noch vor Leverkusen vom Doublesieger. Also ja, was für eine Saison. Und einer, der natürlich herausragt, über den wir schon oft geredet haben, ist natürlich Omar Marmoush. Wieder dieses Traumfreistoßtor unter anderem.
zum dritten Mal in Folge. Hat er gegen Bochum gemacht, gegen Prag gemacht und jetzt auch gegen Stuttgart.
Ja, unfassbar. Und Stuttgart, und dafür liebe ich den Kicker, der Kicker schreibt nämlich, erstmals nach 16 Partien musste der VfB Stuttgart am Sonntag eine Heimniederlage hinnehmen.
Ja, klar.
Also, wichtige Statistik hier auch nochmal. Nein, aber natürlich, das zeigt auch, wie gut tatsächlich Stuttgart daheim ist. Und ja, Eintracht Frankfurt, Wahnsinn. Also, diese Offensive, die bringt wirklich jeden Gegner zum Schaudern. Das macht richtig, richtig Spaß. Und ja, als Hesse kann ich nichts anderes sagen als, ich freue mich sehr, dass da oben ein hessisches Team zwischen Leipzig und Leverkusen steht, was irgendwie die Tabellen, nicht die Tabellenspitze, aber zumindest das obere Tabellenende ordentlich in Schwung bringt.
Ich habe auch noch gelesen, nicht nur, dass Omar Mamouche jetzt mit 11 Toren und 7 Vorlagen in der Scorerliste ganz oben steht, sondern noch ein Fakt, der dir wahrscheinlich gefällt. Omar Mamouche erzielte sein drittes direktes Freistoßtor in dieser Pflichtspielsaison. Wie gesagt, war ja auch direkt hintereinander. Zuletzt Christian Fuchs 2009 für den VfL Bochum. Legende. Der englische Meister mit Leicester City.
Der englische Meister, genau. Bochumer, Schalker, also der hat ja auch alles durch.
Ja, und zuvor übrigens aus Stuttgarter Sicht, Demirovic verschießt einen Elfmeter, Trapp hält, war kurz vorher oder kurz danach, glaube ich, sogar fast noch so ganz ekelhaft am Knie erwischt worden. Da hat sich fast schon der allseits beliebte Kaur Santos wieder warm gemacht in der Seitenlinie, kam am Ende nicht dazu. Also wirklich ein spektakuläres Spiel, da hat sich das Einschalten am Sonntag auf jeden Fall gelohnt. So, und dann haben wir die Bundesliga-Themen, glaube ich, abgehakt. Wir blicken einmal ganz kurz in die Frauenbundesliga. Topspiel zwischen Bayern und Eintracht ging am vorigen Wochenende 1:1 aus. Wolfsburg ist jetzt Tabellenführer, gewinnt nämlich gegen Hoffenheim, die Bayern nur unentschieden gegen Freiburg. Und die Eintracht gewinnt hoch gegen Tabellenkeller, fast Schlusslicht, wenn der Potsdam nicht wäre. Köln übrigens gleiches wie Bochum in der Herrenliga, minus 20 Tore, nur 2 Punkte nach Dasens 9 Spielen. In der Champions League unter der Woche warten wichtige Aufgaben auf die Frauen. Die Bayern sind in einer guten Position, haben beide bisherigen Spiele gewonnen, spielen gegen Vålerenga aus Norwegen. Das sollte ganz gut funktionieren. Dienstagabend ist das. Und Wolfsburg muss auf jeden Fall gegen Galatasaray Istanbul gewinnen, denn die haben beide noch 0 Punkte in der Tabelle und wollen an Lyon bzw. der Roma dranbleiben. Das Ganze Mittwoch 18:45 muss man sich auf jeden Fall mal anschauen, weil da geht es für die Wölfinnen, die ja auch schon mal im Champions-League-Finale standen, mehrmals sogar, durchaus schon ins Eingemachte, in einer da noch traditionellen Gruppenphase. Alex Popp, Nationalmannschaftsabschied hatten wir bereits erwähnt. Barcelona hat einen neuen Mega-Deal unterschrieben, hat verlängert, nachdem es ja nicht nur sportlich mit Hansi Flick richtig gut läuft, jetzt 1,7 Milliarden Euro für 2028 bis 2038 von Nike. Der Barca-Präsident Juan Laporta hat geschrieben, es ist der beste Vertrag in der Welt des Fußballs. Gianni Infantino erblasst vor Neid. Das ist schon wirklich eine Hausnummer, was da passiert. Und ja, was ist mir sonst noch so aufgefallen? Messi ist mit Miami in den Playoff-Runden in MLS ausgeflogen. Mhm. Also wird nichts mit Weltfußballer nächstes Jahr. Und die Premier League ist spannend, denn City ist in der Krise. Hürzeler schlägt Guardiola.
Ja, also was da in Brighton passiert ist, da kann man sich wirklich nur verwundert die Augen reiben. Also Platz 6 schlägt Platz 2. Brighton ist da wirklich im Kampf mit Nottingham aktuell um einen internationalen oder einen europäischen Platz. Sehr spannend, während da Teams ja wie Everton, wie Leicester, wie Man United im unteren Drittel immer noch weiter an Boden verlieren. Also in der Premier League, aber auch an der Spitze natürlich. Ja, leichter Vorsprung dafür Liverpool weiterhin 5 Punkte vor Man City. Natürlich jetzt auch durch diese Niederlage, diese herbe Niederlage für Guardiola. Ja, aber dahinter mit Chelsea, ich glaube, die werden relativ happy Stand jetzt sein, auch wenn die letzten 5 Spiele nicht so gut liefen. Nur ein Sieg aus den letzten 5 Spielen. Trotzdem, so ein bisschen Konstanz hat man da vorne immerhin mal reinbekommen. Und man bewegt sich nach 11 Spielen nicht in der Bedeutungslosigkeit im Mittelfeld. Das war ja in der vergangenen Saison so.
Ja, genau so ist es. In Spanien unterdessen ist es sehr, sehr interessant. Barcelona hat nämlich verloren, ohne Lamine Yamal, der übrigens verletzungsbedingt gerade pausieren muss, gegen Real Sociedad San Sebastian. Und der VAR hat wohl bei einer Abseitsentscheidung den Spieler verwechselt. Also den falschen Fuß, die Linie an den falschen Fuß eingelegt. Das ist natürlich auch ziemlich schlecht. Hansi Flick hat sich aufgeregt. Da passiert gerade einiges. Also es lohnt sich auch, internationalen Blick drauf zu werfen. Wie gesagt, in der Premier League Liverpool 5 Punkte vor der Ortega-Mannschaft, der erstmals für die deutsche Fußballnationalmannschaft nominiert worden ist, was uns dazu führt, dass wir Länderspiele vor der Nase haben. Stefan Ortega ist das erste Mal bei der Nationalmannschaft dabei, Benny. Kommentar.
Ja, ich glaube, es war eine Frage der Zeit, oder? Also wenn regelmäßig ein Oliver Baumann eingeladen wurde, dann sollte man doch langsam mal darüber nachdenken, ob Stefan Ortega, der ja bei Man City auch eine Rolle spielt und Man City, wie gesagt, aktuell Zweiter, so langsam auch mal eine Rolle, und sei es überhaupt zu einem Nationalspiel spielen darf. Und ja, also es war, glaube ich, überfällig, und da sage ich, das sage ich nicht als Arminen-Sympathisant, sondern also bitte.
Der du ja Stand jetzt noch bist.
Der ich Stand jetzt noch bin, genau. Um einen anderen berühmten Podcaster zu zitieren. Aber ja, also ich glaube, da rede ich für
Naja, vielleicht viele Relegation, mein Freund. Denk mal dran, ne?
Das stimmt, ja nur. Das stimmt, hast ja recht. Aber da rede ich für viele, da rede ich auch wirklich für viele Fußballromantiker, die dem, glaube ich, zustimmen würden, dass es wirklich leistungstechnisch verdient gewesen wäre. Und jetzt ist es endlich soweit.
Ja, genau. Kevin Trapp gefällt das. Ich glaube, der wäre ohne die Verletzungspause nämlich stattdessen dabei gewesen. Aber ich nehme es natürlich gerne mit. Wir haben ja bei Fabi Klos Abschiedsspiel durchaus häufig Tego für Deutschland geschrien. Umso schöner, dass es dann einfach kommentarlos, dieser Post in der Insta-Story von Tego aufgetaucht ist. Und so nach dem Motto, ich bin sehr, sehr gespannt, gleich das erste Mal die Fotogalerien zu wälzen und ihn das erste Mal mit dem Adler auf der Brust zu sehen. Denn heute war Trainingsauftakt in Frankfurt an diesem Montag. Genau, es warten nämlich Länderspiele am Samstag gegen Bosnien-Herzegowina und am 19.11. geht es dann in Ungarn gegen Ungarn, logischerweise. Und dann sind wir, glaube ich, fast schon am Ende der Themen. Wie gesagt, schaut euch gerne die Länderspiele an. Das sind wieder ein paar echt interessante Sachen dabei. Also Dänemark, Spanien, Schweiz, die spielen gegeneinander so dreiecksmäßig, glaube ich. Undav hat abgesagt bei den Deutschen. Sané ist nachnominiert. Manna hat sich noch nicht entschieden. Das werden wir natürlich auch durchaus sorgfältig beobachten, was der Deutsch-Österreicher da macht. Eine Entscheidung. Und Benny, dann müssen wir eigentlich nur noch ein Thema besprechen. Also es hat sich jetzt neulich gejährt. Vor 15 Jahren ist Robert Enke verstorben. Infolge eines Suizids durch Depressionen. Eine ernstzunehmende Krankheit, die nach wie vor immer noch stigmatisiert oder zumindest zu wenig thematisiert wird in der Gesellschaft. Und unsere Podcast-Empfehlung an der Stelle ist eine Podcast-Reihe, wieder einmal vom tollen Moritz Kasserlet, der sich noch einmal damit auseinandersetzt, zu finden in der ARD-Audiothek. Und das Ganze Thema ist natürlich gerade im Kontext, also es ist mir wirklich wie der Blitz eingeschlagen, als diese Ortega-Nominierung kam, dass ja direkt vor der WM 2010 genau dieser Turnaround kam. Ich habe bei René Adler in der Insta-Story gesehen, ja, 15 Jahre, immer noch unvergessen. Das Thema kommt irgendwie gleich wieder auf, wenn ich über Neulinge oder überraschende Änderungen im Torwartkader beim DFB nachdenke.
Ja, dieses Jahr 2009, ich glaube, das hat wirklich die gesamte Fußballwelt, nicht nur die gesamte Fußballwelt, sondern ein ganzes Land, mental wirklich sehr mitgenommen, diese gesamte Geschichte. Und umso toller, dass daraus eine tolle Organisation entstanden ist mit der Robert-Enke-Stiftung, die sich in der Hinsicht für genau diese Fälle engagiert und wodurch hoffentlich viele Suizidversuche auch verhindert werden können und gezeigt wird, dass das Leben sehr wertvoll ist. Und Robert Enke natürlich auch fußballerisch eine absolute Hannover-Legende gewesen, ehemaliger Nationaltorwart. Da könnte man jetzt ewig so weitermachen. Und 15 Jahre, ich finde das immer noch krass, dass das so lange
schon
ist.
Das ist so lange her. Ja, wir werden alt. Genau, und weil wir über die Länderspiele sprechen, ist mir noch ein Spiel unter die Linse gekommen. Ich weiß nicht, wie viele es von euch da draußen mitbekommen haben. Es gab antisemitisch motivierte Ausschreitungen in Amsterdam. Das Stade de France und Ausschreitungen im Sinne von terroristischen Anschlägen kann man gerade aus deutscher Sicht natürlich auch immer eine Geschichte erzählen. Das ist jetzt 9 Jahre her, ja. Die Anschläge im Rahmen des Länderspiels. Das ist auch immer ein Thema, weil am Donnerstagabend spielt Frankreich gegen Israel im Stade de France. Macron wird vor Ort sein und ich hoffe und bete, dass da keine Schlagzeilen, die ich nicht lesen will, auftauchen.
Das stimmt und man kann das tatsächlich nur bestätigen und unterschreiben, weil man weiß, dass in Frankreich das tatsächlich noch ein größeres, schwereres Pflaster ist als in Deutschland aktuell. Die Fälle des Antisemitismus und ja, Leute, es beschäftigt uns sehr lange und wir wünschen uns, dass es auch in der Hinsicht natürlich deutlich besser wird und dass sich da was tut in der Gesellschaft. Das heißt, sprecht es an, wenn ihr solche von solchen Fällen hört und redet darüber, verschweigt es nicht.
So, das ist die Message am Ende der 250. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Es ist Sport, aber Sport ist halt noch mehr als nur
so
laufen, springen, werfen, schießen, whatever. Genau, das war die Sportwoche. Wenn ihr Themen habt, über die wir in der nächsten Folge sprechen, dann schickt uns die gerne. In den nächsten 250 Folgen freuen wir uns über mehr Feedback als in den letzten 250. Ich denke, das darf ich mal so formulieren, so spitz. Und dann, Benni, vielen Dank für heute und wir hören uns nächste Woche wieder. Falls ihr Gäste habt, die jetzt rund um den Winter von euch gewünscht werden und die wir vielleicht dann versuchen, in unseren Terminplan einzubauen, dann schreibt uns das auch gerne. Ansonsten kommt gut durch die Woche und viel Spaß in der Länderspielpause. Adios.
Und mit Levi natürlich. Viel Spaß.
So.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.